Was uns Deutschen Angst macht, eine Umfrage der R&V-Versicherung von 2016. Die R&V-Versicherung macht das seit 1992, dass sie regelmäßig 2400 Deutsche zu den Ängsten befragt. Matthias Ackermann hat uns ja letzten Sonntag schon das Ergebnis verkündet, deshalb möchte ich da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wichtig oder interessant finde ich, dass ein Kommentar war, 2016 ist das Jahr der Ängste. Da meine Frage an euch, was sind deine, ihre Ängste? Die Welt um uns herum verändert sich. Und das, was gestern noch Gültigkeit hatte, ist heute überholt. Erleben wir gerade den Untergang der westlichen Kultur? Geschichtlich gesehen hat bisher noch jede Hochkultur ihren Niedergang erlebt. Hat eine neue Völkerwanderung begonnen? Breitet sich der Islam bei uns weiter aus? Und was verändert sich in Deutschland durch den verstärkten Zuzug von muslimischen Flüchtlingen? Ich denke da zum Beispiel an die unterschiedlichen Geburtenraten. 70 Jahre Frieden, wird das auch in Zukunft noch so sein bei uns? Wie sicher sind unsere Renten bei der niedrigen Geburtenquote? Zerfällt die Europäische Union nach dem Brexit? Wer blickt da noch durch heute? Haben unsere Politiker noch den Durchblick? Ist das, was in den Medien berichtet wird, wahr oder nur Manipulation? Wo kann ich mich verlässlich informieren? Scheinbare Sicherheiten lösen sich in Luft auf. Auf was kann ich mich in Zukunft noch verlassen? Was gibt mir Halt und Sicherheit? Wen und was kann ich vertrauen? Wie verhalte ich mich? Was ist eher wichtig oder unwichtig für mein Leben? Das waren so Fragen, die bei mir aufgetaucht sind, und vielleicht sind auch Fragen von euch dabei, die euch beschäftigen, die euch Angst machen. Der heutige Bibeltext, der richtet sich an verschreckte, unsichere Jünger. Damals und auch verschreckte und unsichere Jünger heute. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs, die Jünger. Sie haben Erstaunliches gehört, Wunder erlebt, die Auferweckung des Lazarus und dann der vom Volk bejubelte Einzug in Jerusalem. Und jetzt spricht Jesus davon, dass sich ihr Wege trennen, dass er sie verlassen wird. Und dann soll auch noch ein Verräter in ihrer Mitte sein. Vieles, was die Jünger sich erträumt und erhofft haben, zerbricht. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder die Elberfelder übersetzt das so, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Dieser Text von Johannes 14, 1-6 gehört zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Jesus verspricht dann den Jüngern, dass er wiederkommen wird, um sie zu sich zu holen, dass sie einen Platz, eine Wohnung im Haus des Vaters bei Gott im Himmel haben werden. Wie können wir den Weg wissen, wohin du gehst? Mit der Frage des Thomas wird deutlich, er und wahrscheinlich auch alle anderen Jünger wissen es nicht, wo Jesus hingehen wird. Ganz nah bei Jesus, so viel gehört und erlebt und doch unwissend. Die Vorstellungen, Wünsche, Träume der Jünger waren nicht deckungsgleich mit der Wirklichkeit, dem Weg, dem Auftrag und dem Ziel Jesu. Kann das bei uns Christen heute auch vorkommen? Ich denke an das Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Verkürzt gesagt bedeutet das, man sieht nur das, nimmt nur das wahr, was man sehen und wahrnehmen möchte. Die Antwort Jesu auf die Frage des Thomas, die steht jetzt im Zentrum der heutigen Predigt. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Den Text haben wir vorhin schon gehört. Ich komme auf den ersten Punkt von Jesus. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, der erste Punkt. In einem nichtchristlichen Artikel stand Folgendes. Es ist nicht gut, ohne Kompass durch das Leben zu gehen. Es ist lächerlich, wenn die Geschwindigkeit wichtiger ist als die Richtung. Es ist gefährlich, wenn wir uns zu wenig Gedanken über die Richtung gemacht haben, weil wir niemals die Frage nach dem Sinn gestellt haben. Sinn des Lebens aus biblischer Sicht. Gott hat den Menschen als Gegenüber in der Gemeinschaft mit ihm zu leben geschaffen, mit freiem Willen und der Möglichkeit, dass er sich auch von Gott abwenden kann. Dass der Mensch losgelöst von Gott, gottlos, Grenzen überschreiten kann, siehe das Paradies. Dass er an Gott und seinen Mitmenschen schuldig werden kann. Diese Verbindung zu Gott hat der Mensch durch die Sünde zerstört. In der Bibel heißt es, kein Mensch kann sündlos leben. Der Lohn und die Folge der Sünde ist der Tod. Sünde bedeutet eine Bewegung in die falsche Richtung, weg von Gott, eine Zielverfehlung. Diese Trennung von Gott kann der Mensch auch nicht durch den Versuch eines anständigen Lebens und gute Taten wieder aufleben lassen. Nur einer konnte das, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er wurde Mensch und starb stellvertretend für die Sünde aller Menschen. Wer an ihn glaubt und wer ihm vertraut, andere Begriffe dafür, Bekehrung, Neugeburt, Umkehr, der erhält ewiges Leben und kommt in Gottes neue Welt, in den Himmel. So verkürzt dargestellt sehe ich den wesentlichen Sinn des Lebens aus biblischer Sicht. Dieses Ziel, diese Ausrichtung unseres Lebens hin zu Gott kann man immer wieder aus den Augen verlieren. Es gibt so viele Möglichkeiten und Angebote, so viele Stimmen und so viele unterschiedliche Ziele. Wenn man heute mit dem Auto unterwegs ist, hat man häufig ein Navigationsgerät dabei. Damit ich das Ziel erreiche, muss ich das Ziel eingeben. Die Route wird berechnet, heißt es. Und dann muss ich natürlich das Navi eingeschaltet lassen. In der Nachfolge Jesu, ich muss mit ihm in Verbindung bleiben. Und ich muss den Anweisungen des Navi vertrauen. Oder auf die Bibel übertragen, ich muss ihm glauben. Dabei ist der Weg der Nachfolge Jesu nicht unbedingt der schnellste und kürzeste Weg. In der Bibel heißt es, der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt, in Matthäus 7, Vers 14. Oder manchmal, auch überraschend, eure Wege sind nicht meine Wege, heißt es in Jesaja 55, Vers 8. Das Tolle, finde ich, an so einem Navigationsgerät ist, wenn wir die Anweisung des Navi überhört haben oder auch mal ganz bewusst ignoriert haben, dass er seine Arbeit nicht einstellt. Nach dem Motto, du hast nicht auf mich gehört, selber schuld. Jetzt sieh selber zu, wie du zurechtkommst. Nein, es heißt da, die Route wird neu berechnet. Und ich denke, so ist auch Gott. Er ist barmherzig, gütig und treu, voller Liebe und voll großer Geduld. Er bietet uns dann, wenn wir sein Wort missachtet haben, wenn wir uns von ihm entfernt haben, immer wieder die Vergebung, die Umkehr an. Aber Gott bewahrt uns auch nicht vor Umleitungen, Hindernissen, Staus, Pannen und auch Unfällen. Er verspricht keine ruhige Fahrt. Ich denke, entscheidend ist, wenn es am Ende unseres Lebens heißt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Natürlich hinkt der Vergleich mit einem Navi auch. Ein Navi ist ein Wegweiser. Er kennt den Weg zum Ziel. Jesus dagegen hat von sich gesagt, dass er selbst der Weg ist. Nicht ein Weg von vielen. Der einzige Weg zu Gott. Alternativlos. Das heißt, es gibt auch keine andere Religion, die zu Gott führt. Ist das nicht anmaßend, fundamentalistisch und intolerant? Sind nicht alle Religionen irgendwie gleich und wollen das Gleiche? Glauben wir nicht alle letztendlich an den gleichen Gott? Ich habe am Freitag in unserer Wetzlarer Zeitung einen interessanten, kurzen Artikel gesehen, eine Einladung zum Gottesdienst und seiner Schöpfungsfeier in Hermannstein. Der Gottesdienst oder Familiengottesdienst beginnt heute Morgen um 10. Da kann jetzt keiner von uns mehr hinfahren. Aber interessant fand ich, um 11.30 Uhr findet in deren Gemeindehaus ein interreligiöser Schöpfungsfeier statt. Zum Thema Christen und Muslime preisen Gottes gute Gaben. Nach Grußworten und Gedanken aus Bibel und Koran gibt es ein gemeinsames Essen. Die spannende Frage ist, welches Gottesverständnis hat man dort? Geht man davon aus, es gibt einen Gott, oder kommen auch die Unterschiede zur Geltung? Eine heute weit verbreitete Aussage ist, der Weg ist das Ziel. Sie soll von Konfuzius stammen, einem chinesischen Philosophen, der so um 500 vor Christus gelebt hat. Und diese Aussage, finde ich, passt gut zum heutigen Diesseitsbezug, auch wenn es von Konfuzius so gar nicht gemeint war. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt nur dich und nur das eine Leben. Das ist das Ziel. Im Gegensatz dazu Jesus. Es gibt etwas über den Tod hinaus. Es gibt unbegrenztes Leben. Ewiges Leben in Gottes neuer Welt. Und ich bin der einzige Weg dorthin. Für mich gehört zur Predigtvorbereitung auch immer das Internet. ich schaue danach, was gibt es da für Predigten, und da gibt es eine ganze Menge und das kostet mich viel Zeit, aber ich finde das immer interessant und spannend und auch bereichernd. Wie haben andere diesen Text ausgelegt? Und da bin ich auf eine interessante Aussage gestoßen. Da hat ein Prediger zu diesem Text gesagt, in Christus kommt Gott uns entgegen, so ist der Weg zu Gott. Der einzige Weg, und jetzt das Interessante, für die, die ihn gehen. Ich denke, das ist eine politisch korrekte, theologisch aber falsche Aussage. Ich bin die Wahrheit, Punkt 2. Die Frage des Pilatus an Jesus, was ist Wahrheit, ist auch heute sehr aktuell. Wobei sich die Frage stellt, was verstand Pilatus damals und was verstehen wir heute unter der Wahrheit? In der griechischen Wortbedeutung, in der ja das Neue Testament verfasst wurde, unterscheidet man Wahrheit im Sinne von A, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit, B, Wahrheit im Gegensatz zur Falschheit oder C, Wahrheit als Wirklichkeit im Gegensatz zum Schein. In unserem Text hier versteht man Wahrheit als Wirklichkeit Gottes. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, der versprochene Messias, der Retter, der Weg zu Gott. Und die christliche Wahrheit ist nicht eine Religion, sie ist eine Person, Jesus. Aber wie verhält es sich jetzt mit der Wahrheit und mit der Toleranz? Wortbedeutung für die Toleranz, ertragen, erdulden, einen anderen Menschen annehmen, trotz unterschiedlicher Meinung. Eine weit verbreitete Meinung der westlichen Welt, die verschiedenen Religionen sind im Grunde doch nur kulturbedingte Verkleidung des einen Glaubens an Gott. Es gibt doch nicht nur eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Jede Religion hat ihre Wahrheit und jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Schon der alte Fritz, der Preußenkönig Friedrich II., hat gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Wahrheit gilt immer nur für mich oder innerhalb einer Kirche oder Gemeinde. Aber sie ist nicht mehr allgemeingültig. Und somit gibt es auch keinen Streit mehr um die Wahrheit. Jesus ist mein Herr oder Jesus ist hier in unserer Gemeinde unser Herr. Das ist okay. Aber Jesus, der Herr der ganzen Welt, das wäre schon nicht mehr politisch korrekt. Glaube als Privatsache, ohne einen Absolutheitsanspruch. Aber Jesu wegweisende Worte gelten ja für alle Menschen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit dem Auftrag an seine Nachfolger in Matthäus 28, Vers 18 zum sogenannten Missionsbefehl. Und auch das ist wieder nach dem heutigen Mainstream nicht mehr politisch korrekt. Der Absolutheitsanspruch Jesu stört den religiösen Dialog und gefährdet eventuell den Weltfrieden. Die spannende Frage für mich ist, wie tolerant sind denn die Vertreter dieser Wahrheitsvielfalt? Ich zitiere dazu einen Menschen namens Wolfgang Welsch. Wer glaubt, die Wahrheit zu kennen, der ist auch bereit, zu ihrer Durchsetzung radikale Mittel anzuwenden. Mit anderen Worten, über Leichen zu gehen. Fundamentalisten sind solche Wahrheitsbesitzer, die im Prinzip bereit sind, alles zu beseitigen, was ihrer göttlichen Wahrheit entgegensteht. Muss man aber mit den Menschen reden, die ihren Gesprächspartner einen Kopf kürzer machen würden, wenn sie nur könnten, wie sie wollten? Solche Menschen sind nicht gesprächsfähig und gesprächswürdig. Fundamentalisten sind nicht gesprächswürdig. Mit Leuten, die noch für die Wahrheit eintreten, muss man überhaupt nicht reden. Soweit dieser Wolfgang Welsch. Zur Frage der Toleranz habe ich einen interessanten Buchauszug gelesen von Dr. Jürgen Spieß. Er ist Historiker und Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft hier ganz in der Nähe in Marburg. Unsere Haltung zur Toleranz wurde ganz wesentlich durch Lessings Ringparabel zur Frage nach der wahren Religion geprägt. Nach Lessing haben alle Religionen einen gemeinsamen Kern. Dieser Kern ist die tätige Liebe. Streitobjekt in der Ringparabel aus Lessings Stück Nathan der Weise sind drei Ringe, bei denen man nicht mehr feststellen kann, welcher der echte Ring ist. Und in dieser Parabel erben drei Brüder einen Ring. Die Ringe sehen alle gleich aus, aber nur einer ist echt. Die Echtheit lässt sich nicht mehr feststellen und es stellt sich schließlich auch heraus, dass es unbedeutend ist, welcher Ring der echte ist. Der Kern der drei Legionen, Christentum, Judentum und Islam, ist tätige Liebe. Man kann in der Liebe tätig sein, egal ob der Ring, den man trägt, beziehungsweise die Religion, an die man glaubt, echt ist oder nicht. Man braucht ihn dazu nicht. Und jessieß dazu, hätte Lessing ein biblisches Bild genommen, dann sähe der logische Schluss der Parabel anders aus. Hätte er stattdessen zum Beispiel das Bild eines Seils gewählt, verliefe die Diskussion erheblich anders. Nehmen wir mal einmal an, drei Leute wollen einen Berg besteigen und brauchen dazu ein Seil. Sie haben drei Seile zur Auswahl, aber nur eines ist ein echtes, strapazierfähiges Kletterseil. Fadenscheinige Seile nutzen da nichts. Von der Frage, welches Seil das echte, tragfähige ist, hängt beim Bergsteiger das Leben ab. So leichtfertig kann man mit der Wahrheitsfrage in religiösen Bereichen umgehen, wenn man glaubt, dass nichts davon abhängt. Dann kann man auch sagen, egal welcher Ring der richtige ist, ich bin tätig in der Liebe. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist die Frage nach dem Ring da ist die Frage nach dem Ring oder der wahren Religion eigentlich völlig unwesentlich. Wenn man aber das Beispiel des Seils wählen würde, dann wüsste man, von der richtigen Wahl hängt alles ab. Wenn es zwei falsche Seile gibt, könnte mich mein Freund irrtümlich mit einem schnell zerreißbaren Seil sichern wollen. Im Hebräischen heißt Glauben, dass man etwas als fest, als zuverlässig akzeptiert und sich darauf verlässt. So war der Buchauszug. Aber Wahrheit und Toleranz müssen sich auch nicht unbedingt ausschließen. Ich bin auf eine interessante Unterscheidung gestoßen bei dem Begriff Toleranz von Professor Hempelmann, Theologe und Philosoph. Er unterscheidet einmal zwischen Sachtoleranz, kein Verzicht auf die Wahrheit, Jesus ist der einzige Weg, und der Personaltoleranz, Toleranz gegenüber den andersgläubigen oder auch nichtgläubigen Menschen. Jesus fordert uns ja zur Nächstenliebe, ja sogar zur Feindesliebe auf. Und ich denke, von daher ist diese Unterscheidung für uns sehr hilfreich im Umgang mit der aktuellen Flüchtlingsdebatte in unserem Land. Die Unterscheidung Islam als Religion, ich denke, hier gilt die Sachtoleranz, kein Verzicht auf die Wahrheit. Und wie ich mit den Muslimen, dem einzelnen Menschen umgehe, und hier gilt die Personaltoleranz, Nächsten- und Feindesliebe. Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Das heißt auch nicht in der christlichen Religion Weg und Wahrheit. Moment, das heißt auch nicht, dass die christliche Religion die Wahrheit und der Weg ist und nicht die Kirche und auch nicht die evangelisch-freie Gemeinde hier in Waldsoms. Und das heißt auch nicht, dass man die Wahrheit mit Gewalt durchsetzen soll. Die Kreuzzüge im Mittelalter waren ein zutiefst unchristliches Handeln. Ich denke, wir Christen, wir tun gut daran, nicht überheblich und rechthaberisch gegenüber Nichtchristen aufzutreten. Galater 5, Vers 22, nach der guten Nachricht, die Frucht des Geistes, sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sollte ja unsere Außenwirkung sein. Ich komme ganz kurz noch zum dritten Punkt. Ich bin das Leben. Im Griechischen gibt es für unser Wort Leben zwei verschiedene Begriffe. Bios, das biologische Leben. Es endet mit unserem Tod. Von Bios kommt zum Beispiel das Wort Biografie her. Und Zoe, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, das ewige Leben. In diesem Sinn gebraucht Jesus hier das Wort Leben. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Umgekehrt gilt auch, wer nicht glaubt, hat das ewige Leben nicht. Ein letzter Gedanke, ein befreites Leben. Dazu zitiere ich Wolf Rehfuß in Die Vernunft frisst ihr Kinder. Wir müssen die Sinnsuche als Irrweg erkennen. Sinnlosigkeit entlastet. Sinnlosigkeit macht frei. Die Suche nach dem Sinn ist ein überwundenes Stadium der Menschheitsgeschichte. Die Zukunft kommt ohne Sinn aus. Im Gegensatz dazu in Johannes 8, Vers 31 und 32, Jesus, wenn ihr euch an mein Wort haltet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und zum Schluss lasse ich nochmal den verstorbenen Hermann Traub zu Wort kommen, in einem Gedicht. Man lebt nur einmal, sagst du, und kostet jede Minute aus. Packt alles hinein in dein Leben, willst nichts versäumen. Alles steht auf deinem Programm. Niemand kann dir Halt sagen. Du lebst für immer, sagt Gott. Jede Minute ist Teil der Ewigkeit. Du versäumst nie mehr etwas. Dein Programm mache ich. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir Dank dafür sagen, dass du uns in deinem Wort so eine klare Orientierung gibst, dass du uns ein Angebot machst zum Leben und dass du der Weg bist, dass du diesen Weg gegangen bist, der kein leichter war, dass du für mich und für alle Menschen, nicht nur für die, die an dich glauben, sondern auch die, die noch nicht an dich glauben, dass du für sie ans Kreuz gegangen bist und dass deine Erlösung ausnahmslos für alle Menschen gilt. Egal, was sie getan haben, wo sie leben, was sie denken, deine Liebe ist grenzenlos. Und Herr, schenke uns einfach auch den Mut, dich, diese Wahrheit zu bekennen und auch dann, wenn es Gegenwind gibt, nicht zu schweigen, denn wir sind auch unseren Mitmenschen diese Wahrheit schuldig. Und Herr, segne du noch diesen Gottesdienst. Amen.